Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Bei den Gandersheimer Domfestspielen werden in diesem Sommer musikalische und dramatische Schätze gehoben. Zum Auftakt begibt sich das Team von Intendant Achim Lenz am kommenden Sonntag mit dem Kinder- und Familienstück Die Schatzinsel auf große Fahrt. Monty Pythons Ritter der Kokosnuss suchen den Heiligen Gral. Auch der Name der Rose verspricht eine kostbare Entdeckung. Und selbst der kleine Horrorladen präsentiert sich mit einer außergewöhnlichen Rarität. In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema gehen wir heute auf Schatzsuche. Zunächst im Gespräch mit Achim Lenz über das Programm zum Gandersheimer Theatersommer. Welches Geheimnis sich hinter dem Namen der Rose verbirgt, erkunden wir mit Regisseur Marco Luca Castelli. Dazu hören Sie Kostproben aus den geplanten Inszenierungen, die wir beim Theaterfest der Domfestspiele aufgezeichnet haben.
Achim, bei der Auswahl der Stücke für diese Spielzeit, da bist du ja letztendlich auf Schatzsuche gegangen. Wonach hast du die Ausschau gehalten?
Und es ist tatsächlich so etwas wie eine Schatzsuche, wenn man mal gegraben hat und ein Stück gefunden hat, dann findet sich meistens bei diesem Stück die Schatzkarte zum nächsten Stück. Weil man muss auf der einen Seite natürlich immer wieder gucken, dass der Spielplan zusammenpasst. Dann sind es ja auch vier Stücke, das ist, die aus unterschiedlichen Richtungen zu kommen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es geht auch darum, natürlich immer, was wir für Inhalte produzieren, aber auch, womit können wir die Menschen erreichen? Wie ist die Stimmung hier in dieser Region? Was sind die Fragen, die sich diese Menschen stellen? Woher kommen meine Zuschauerinnen? Wo sind die zu Hause? Und was wollen die sehen? Und dann ist es immer eine gute Mischung, die Mischung macht's aus etwas, was von fern kommt, was so ein bisschen, sagen wir mal, die Visionen anregt, was die in die Zukunft denkt. Und es auf der anderen Seite etwas, was nah ist, was etwas Bleibendes ist, was eher so was Konservatives in sich trägt. Oder dann sogar auch rückwärtsgewandt, wo wir zurückgucken in die Geschichte hinein, wo etwas Geschichtliches, Tradiertes wird, wo auch Sprache, wo auch Musik und Literatur damit einhergeht. Und diese Mischung bringt mich dann schlussendlich dazu, Stücke auszuwählen aus einem großen Konglomerat an Stücken, die wir haben.
Welches stand als erstes auf dem Plan? Weil du ja eben beschrieben hast, wenn man erstmal einen Schatz findet, tun sich überall Schätze auf.
Das ist der Name der Rose gewesen. Der Name der Rose ist ein Stück, das mein Publikum unbedingt schon ein paar Mal wieder auf der Bühne sehen wollte. Außerdem ist es lustigerweise in der letzten Zeit auch häufiger wieder an anderen Orten gespielt worden, zum Beispiel auch letzte Spielzeit als Musical in Wunsiedel. Aber hier wurde um die Jahrtausendwende unter der Intendanz von Immelmann der Name der Rose aufgeführt, und zwar einen enormen Erfolg. Und diesen Erfolg haben unsere Zuschauerinnen immer noch so im Hinterkopf, gerade diese Generation, die das damals gesehen hatte. Und ich habe mir gedacht, es wäre interessant, erstmals 20 Jahre später dieses Stück wieder auf den Spielplan zu setzen und nochmals zu gucken, wie kann man denn das heutzutage machen, denn es ist in 20 Jahren so wahnsinnig viel passiert.
Auch wenn jetzt die Ritter der Kokosnuss in einem ganz anderen Kontext auftreten, schräg, verrückt und recht abenteuerlich, ist es Zufall, dass beide Stoffe ans Mittelalter anknüpfen?
Worauf das alles beruht, wie im Namen der Rose, haben das Mittelalter. Das wird einfach nur benutzt als Folie. Den Monty Python ging es nie um das Mittelalter.
Ich meine, man kann auch sagen, sämtliche Mythen werden fröhlich geschreddert.
Die Geschichte ist halt interessant, König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Da kann man sich fragen, wird das als Grundlage genommen, ist natürlich für eine englische Theatergruppe, die sie damals ja waren, noch interessanter, einen englischen Mythos zu nehmen. King Arthur, dieser große König, der eigentlich der König der Briten ist und so weiter. Und das fängt aber schon so an, dass die Leute wissen, wer bist du? Der König von wem? Von den Briten? Wer sind denn die Briten? Da fängt es eben schon so an. Es ist, würde ich mal sagen, nicht Zufall, dass wir das nehmen, aber es ist eine Folie wie jede andere Folie auch. wie zum Beispiel auch in der Schatzinsel, natürlich die Welt dieser Frührenaissance ist. Da hat man zum ersten Mal eigentlich auch dieses Seefahrertum nochmal so weit getrieben, dass es dann diese Geschichten gibt von den Piraten und so weiter und so fort. Und das ist wie Pirates of the Caribbean oder sowas. Das ist halt eine andere Zeit gewesen und diese unentdeckten Inseln spielen da eine große Rolle. Darin liegt halt extrem viel Potenzial für gute Geschichten.
Und in allen Stücken sind letztendlich Schatzsucher am Werk. Also im Namen der Rose, den Schatz gibt es bereits, er wird nur verborgen in dieser Klosterbibliothek.
William von Baskerville sucht dieses zweite Buch von Aristoteles, die Komödie, wobei wir ja alle wissen, dass dieses Buch wahrscheinlich gar nicht existiert hat. Im Ritter der Kokosnuss suchen sie den Heiligen Gral, auch als Symbol. Man ist eigentlich die ganze Zeit auf der Suche und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, nach was sucht man im kleinen Horrorland? Das ist nicht so einfach zu beantworten.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Der Schauplatz ist ja letztendlich ein bisschen desolat. Das ist ein ärmlicher Stadtteil. Die Leute leben von der Hand in den Mund. Der Blumenladen ist kurz vor der Pleite. Man möchte da auch raus. Also das ist ja dann die Frage, der Schatz, was meint das? Die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Oder einfach nach einem Alltag, wo es nicht dauernd kracht und schäbert.
Das Tollste an der kleine Horrorladen ist eigentlich auch die Auswahl, wo das spielt und wie das spielt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den Roman Grime von Sibylle Berg, weil es so lustig ist, das ist auch eine totale Dystopie. Die ganz schlechte Wohngegend, keine Hoffnung, keine Perspektive. Und dann ist diese Idee, darin einen Blumenladen zu setzen, der natürlich keinen Erfolg hat. Wer soll denn da Blumen kaufen? In so einer, wo jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Dann geht es um Missbrauch, um Perversionen und so weiter und so fort. Das ist also wirklich alles ganz unten angesiedelt. Und daraus erwächst dann die Idee, die noch absurder ist, wie könnte man dem entfliehen? Seymour kommt auf die Idee, eine Pflanze, die ins Schaufenster zu stellen, die eine fleischfressende Pflanze ist, die halt ein bisschen seltsam aussieht. Und um den Ganzen zu entwinden und zu entwirren, also das Stück handelt ja nichts von dem, wie die Menschen es schaffen, dem zu entwirren, weil sie schaffen es nicht, sondern die Pflanzen schaffen es. Am Schluss übernehmen die Pflanzen die Weltherrschaft, weil die Menschen es offenbar nicht verdient haben, da zu leben, weil sie haben alles kaputt gemacht. Und das finde ich interessant, vor allem, weil das Stück ist erstmal ein sehr philosophisches Stück, es ist aber auch ein sehr dirty Stück, es ist sehr schnell und dirty auch verfilmt worden in diesem B-Movie und es ist auch eine tolle Musik, wo man sagt, okay, wir gucken uns mal an, es ist immer so mit einem kleinen ironischen Lächeln, das sind ja die drei Soul Girls, die das Ganze so ein bisschen kommentieren. Das ist also immer so auf einer Komment-Ebene, fast so ein bisschen Dokumentartheater. Die gucken da mal so ein bisschen rein, dann fährt man wieder raus, dann guckt man wieder rein. Und das hat einen großen Wert. Durch das wird man als Zuschauer eigentlich in die Geschichte mit hineingezogen. Aber auch von der Musik wird man auf eine andere Ebene und kann das von außen so ein bisschen ironisiert betrachten. Deshalb ist es ein sehr, sehr intellektuelles Stück, wie ich auch denke. Aber was eben nicht so wahrgenommen wird, weil man durch die Musik so wahnsinnig mitgenommen wird, ist halt Rock'n'Roll.
Ja, und um den Kreis zu schließen, die junge Schatzsucherin, die einfach das Leben entdecken will und letztendlich der eigentliche Schatz in dem Hinweis, dass man sich auch unter Gegnern verständigen kann, dass sie diesen hinterlistigen Piratenkoch einen Ausweg ermöglicht. Es spielt ja in das Abenteuer auch mit rein. Also ist der Schatz eigentlich die Freundschaft unter ungewöhnlichen Umständen?
Das sehe ich auch so. Natürlich ist am Ende eine Schatztruhe da. Und diese Schatztruhe enthält Gold und Geld und es ist eine Wohlstandsmehrung. Wenn man jetzt das Stück philosophisch beachtet, geht es natürlich auch und jedes Kind hat natürlich auch die Vorstellung von einem Schatz mit Goldmünzen, die da drin sind und so weiter. Und man kann aber auch den Kindern und aber auch den Jugendlichen, Erwachsenen und so weiter auch mitgeben, dass natürlich es nicht nur um dieses Gold und Geld geht, sondern dass da tatsächlich eine Freundschaft entsteht. Ich habe diesen Film immer so sehr geliebt, die Schatzinsel als Kind. Und das Interessante ist, dieser Piratencaptain, dieser Silver, ist das jetzt ein Böser oder ist es ein Guter? Ich habe es nie richtig begriffen, weil man arbeitet ja immer so in diesem Kontext, oder? Da muss doch der Böse sein und dann ist er aber auch plötzlich ein Guter. Und das hat mir der Film nicht erklärt. Und in der Vorbeschäftigung zu der Schatzinsel, auch als dieses Stück ja wieder neu für die Domfelspiele geschrieben wurde, habe ich mich auch nochmal überprüft, was passiert denn da eigentlich? Und das Gute an dem Stück ist, dass diese Figur eben nicht im Böse und Gut hineinkommt, sondern dass es einfach eine menschliche Figur ist, die mal in diese Richtung und die mal in diese Richtung schwankt, wie sie sich verhält. Und am Ende hat diese Figur die Chance, ganz in einem Happy End rauszukommen, mit dem Geld und mit allem drum und dran. Und das wünsche ich mir, dass dieses Positive, dass dieses Stück dann eben tradiert und mit sich bringt, schlussendlich am Schluss für unsere Zuschauerinnen auch da ist. Und dann ist auch noch Geld da. Brauchen wir ja auch noch.
Reichtum und Wohlstand.
Reichtum, Wohlstand und Liebe. Was wollen wir mehr?
Was wollen wir mehr? Und letztendlich, kleines PS, findet ja jeder der Ritter seinen ganz persönlichen Gral.
Genau, das ist das Tolle. Dieses Stück ist unglaublich gut geschrieben, weil es eben nicht nur eine Aneinanderreihung von Sketchen ist, sondern auch von Shownummern und es alles abdeckt. Es ist Pointe, Jagd auf Pointe. Bei Monty Pythons Film Die Ritter der Kokosnuss ist es auch so. Am Ende werden die Ritter von der Polizei in der Echtzeit abgeführt, weil das offenbar nur ein Spiel ist, das sie gemacht haben. Also da passiert ein großer Bruch. Und da sieht man, dass am Ende jeder dieser einzelnen Ritter, die wir erlebt haben, wie sie den Gral gesucht haben, nicht wirklich den Gral gefunden haben, sondern ihren Gral im Innern gefunden haben. Sir Robin möchte gerne Musical-Darsteller werden. Er wird Musical-Darsteller. Sir Lancelot hat sich geoutet und ist nun homosexuell. Er hat seinen Mann gefunden und so weiter. Er ist glücklich. Auch King Arthur hat schlussendlich die wunderschöne Guinevere gefunden und ist zusammen mit ihr glücklich. Also jeder hat am Schluss, deshalb endet es auch mit einer großen Theaterhochzeit, wo alle heiraten und alles ist Happy End und lustig und
ganz glücklich. Ganz großes Kino.
Ganz großes Kino. Am Ende ist jeder glücklich, aber das müssen wir auch wissen, bei Monty Python stimmt das immer nicht nur zum Teil, es ist nämlich nur so dargestellt. Monty Python verneint ja die ganzen Probleme, die danach kommen. Wie übrigens es ja immer so ist, dass man sagt, okay, aha, wunderbar, es ist Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Oder langweilen sich am Frühstückstisch.
Genau.
Schatz,
aber, genau.
Ja, mal die Butter,
ne? Ja, genau. Aber was ist, wenn der Prinz oder die Prinzessin am nächsten Tag stirbt?
Zum Beispiel.
Das ist eine gute Frage. Das ist eben das, was Monty Python macht am Schluss. Es ist einfach gute Comedy und sie bleibt, aber sie will dann auch nicht mehr. So, das finde ich gut.
Musikalische und vor allem komödiantische Talente hat der legendäre King Arthur mit den Rittern der Kokosnuss an seiner Seite. Auch davon schwärmt Intendant Achim Lenz mit der Aussicht auf ein unterhaltsames Theaterabenteuer bei den Gandersheimer Domfestspielen.
Du hast das ja beim Theaterfest schon angedeutet, 180 Kostüme, es gibt ja auch unglaublich viele Schauplätze und das alles soll vor der Stiftskirche, vor dieser wunderbaren historischen Kulisse mit Fantasie funktionieren, weil ihr könnt ja nicht alle 10 Minuten sagen, so, wir spielen jetzt am großen See oder mitten im Wald oder rezitieren mal eben Las Vegas mit Showroom und allen Schikanen.
Ja, doch, das muss natürlich irgendwie passieren. Also wir haben auch ebenso viele Requisiten, wir haben ebenso viele Versatzstücke in der Bühne. Es ist aber so, dass die Darstellenden natürlich das erzeugen müssen auf der Bühne, dieses Feeling. Und die Musik macht es auch, weil die Musik ist auf verschiedenen Stilen zusammengebaut und ist einfach genial komponiert, muss man einfach sagen. Trotzdem funktioniert bei Monty Python alles immer ganz einfach, weil wir müssen wissen, eigentlich ist das ja eine Studentengruppe gewesen, die zuerst mal so Studenten-Sketch-Theater gemacht hat. Die hatten eine Bühne und dann vielleicht irgendwie eine Kulisse und so weiter und schon hat sich jemand einen Bart umgeschnallt und war dann der Vater. Und dann hat er sich den Bart wieder abgenommen, hat sich ein Tuch umgehangen und dann war er die Mutter. So weiter. Und ich glaube, das ist die Chance, das Stück so zu inszenieren, als ob es so eine kleine Kiste ist, die man einfach öffnen muss. Und dann spielen wir eigentlich so, wie wir als Kinder Theater gespielt haben. Wir nehmen uns nämlich ein Tuch und bauen uns eine Höhle. Und daraus entwickelt sich dann alles so ein bisschen weiter. Und so. Das ist so meine Vorstellung, wie überhaupt Theater funktioniert. Und das kann in Gandersheim eben sehr gut funktionieren. Wir müssen natürlich auf der einen Seite große Bilder bauen, damit wir bei dieser Kirche bestehen können. Wie Immelmann immer sagte, man kann nur mit oder gegen die Kirche spielen. Oder wir müssen so sehr den Blick von der Kirche ablenken, dass wir in den einzelnen Szenen sind und das macht das Ensemble. Und das macht das gerade momentan sehr, sehr gut. Spamalot ist auch eine Parodie auf Musicals, in einem Musical verpackt.
Das macht ja mittendrin quasi die Wendung, wo man im ersten Moment denkt, Moment, was wird denn jetzt gespielt? Jetzt ist diese Ritterbande kreuz und quer unterwegs.
Genau.
wo man auch die Orte sich manchmal erstmal erschließen muss. Was wird hier gerade gespielt? Warum wird jetzt quasi Troja herbeizitiert? Was
genau.
Mit einem seltsamen Hasen.
Ne? Genau, da ist ein Hase.
Kein Pferd. Genau. Und dann sind wir plötzlich mitten in einer Musical-Kulisse. Ich denke, haben die jetzt einfach mal einen Zeitsprung gemacht, so von 1000 Jahren.
Genau, das ist das, was das Stück lustig macht, was es aber auch extrem schwierig macht zu inszenieren. Das muss dann natürlich mit äußerlichen Mitteln dargestellt werden, durch Kostüme. Wenn jetzt ein Ritterkostüm ist und plötzlich kommt ein Showgirl von Las Vegas über die Bühne, da, so Dinge funktionieren. Aber das bedeutet eben schon wieder, dass wir ein Kostüm brauchen für den Ritter und ein Kostüm brauchen für das Showgirl, das vorher vielleicht eine Nonne war aus dem Mittelalter und vorher eine alte Frau gespielt hat und vorher vielleicht einen Ritter gespielt hat. Und deshalb kommen diese ganzen Kostüme zusammen, weil wir für jede Zeit, die dann zitiert wird, oder es werden ja auch Musicals zitiert, zum Beispiel Cats, Starlight Express und so weiter. Also wir haben Musicals im Musical. Und was ich zusammen mit der Ausstattung mit Kathi Kolb eben noch angedacht habe, wir zitieren natürlich auch Stücke der Gandersheimer Domfestspiele aus den letzten Jahren, die vielleicht bekannt sind, und Kostüme, die man von da noch kennt. Der aufmerksame Zuschauer und die aufmerksame Zuschauerin wird eben sehen, dass da noch aus der Ära Christian Doll oder aus der Ära Johannes Klaus extrem viele Kostüme auf der Bühne zu sehen sind, die von daher kommen.
In dem Zusammenhang, es korrespondiert ja letztendlich auch mit dem Stück. Also es wird zitiert, es sind Elemente, genau, die dann einfach jetzt spontan zusammenfinden.
Genau.
Und sei es mit einer Behauptung, so, wir sind jetzt an einem verwunschenen See. Ne?
Genau, genau.
Und da steigt jetzt halt die Fee raus und die Fee sieht halt nicht romantisch aus, sondern ist eine Soul-Diva, ja?
Genau.
Das heißt, man hat eine absolut fantastische Geschichte, die einen quasi noch in weitere Fantasien quasi hineinlockt.
Es ist auf jeden Fall so, wie es im Stück drin heißt und wie es auf der Rückseite unseres Programmhefts eben auch heißt. Es ist alles eine große, bunte Show und am Schluss gibt es ein Happy End und alle sind glücklich. Und so stelle ich mir das auch vor, dass unser Publikum Spamalot schlussendlich verlassen wird.
Es gab ja so wunderbare Kostproben anlässlich des Theaterfestes. Hat sich das gleich bemerkbar gemacht? Gut, der Name der Rose ist quasi schon mal der Sommerhit. Das lockt unglaublich viele. Wahrscheinlich auch einige Menschen, die dich daraufhin angesprochen haben, warum macht ihr das nicht mal wieder? Mhm. Hat das bei den anderen Produktionen auch so funktioniert?
Es ist das Zeichen des Theaterfestes, dass wir einen kleinen Einblick in unsere Probenarbeit geben. Man kann nicht genau beschreiben, ob man das, was man da auf der Bühne sieht, ob das dann schlussendlich das ist, was einem dann erwartet, weil meistens ist das, was in den Produktionen dann ist, natürlich viel, viel größer und viel, viel weiter geprobt. Und das Theaterfest kann immer nur einen kleinen Einblick in den Probenarbeit und in den Prozess geben.
Trotzdem ist es ein Lockruf.
Und man hat gemerkt, die Leute wollen wieder ins Theater kommen. Und das zeigt mir, unabhängig, welches Stück nun irgendwie besser oder schlechter angekommen ist, das spielt ja nicht so eine Rolle. Wichtig ist für mich, dass alle Stücke besucht wurden. In jedem Stück waren bis 800 Leute drin und haben sich das angeguckt, diese kleine Preview. Und das ist für mich ein gutes Zeichen und auch der Vorverkauf hat sich danach nochmal so richtig nach oben bewegt. Und man merkt, ich glaube, dass die Menschen, auch wenn der Vorverkauf jetzt nicht so stark ist, in der Spielzeit, in der Vorspielzeit gewesen, in der Spielzeit wahrscheinlich ihre Karten kaufen werden, wie das ja auch bei anderen Festspielorten so ist und auch bei anderen Stadttheatern die Erfahrung gemacht wurde, die Leute kommen kurzfristiger und spontaner.
Es ist mehr Last Minute. Als, sagen wir mal, noch vor ein paar Jahren.
Genau.
Dieser Sommer ist ja der erste unter wesentlich entspannteren Bedingungen. Ihr habt ja dann auch wieder ein Beiprogramm auf die Beine gestellt. Das ist dieses Jahr musikalisch, also die Abende im Zelt, Schwerpunkt Musik. War das so geplant oder hat sich das einfach aus dem Zusammenhang ergeben, diesmal keine kabarettistischen oder komödiantischen Szenen einzupflegen?
Nein, das hat sich in den letzten Jahren bei Freitags im Zelt auch gezeigt. Also auch schon 2019 waren diese drei Abende, die es damals gab, musikalisch. Und auch 2018 war das so. Freitags im Zelt-Veranstaltung ist eine Veranstaltung, die eigentlich nur für die Eingeweihten hier in der Stadt ist. Wer dazukommt und sich dazu verirrt, wird sehen, dass er auch dazugehört, dass es sowas ist, wenn man da hinkommt, dann gehört man plötzlich dazu, man ist Teil des
Ensembles. Ein größeres Familienfest.
Ein größeres Familienfest, genau. Und das wird auch so gehandhabt. und so stattfinden. Unser Rahmenprogramm ist eben kostenlos und durch das gucken wir halt auch, dass wir sehr viele musikalische Angebote da schaffen. Freitags im Zelt, das Theaterfest, wie es jetzt schon war, das Begrüßungsfest, wie es war, dann aber auch wieder die Roswitha-Ring-Preisverleihung und natürlich unsere große Domspitzen-Benefizgala, das soll wieder so sein. Da gehen wir wieder den altbekannten Weg wie 2019 und wir haben eine Lesung im Bundeshaus draußen, Alte Liebe Elke Heidenreich, von einem Teil unseres Extra-Ensembles, das es dieses Jahr macht. Ja.
Wäre das noch eine Option oder Vision, zum Hauptprogramm weitere Produktionen einzupflegen, kleinere? Also ein Beispiel, läuft ja diesen Sommerfrühstück bei Tiffany, das Probenzentrum mit einer Produktion.
Ich glaube aber nicht, dass wir in Zukunft das Programm noch stärker vergrößern können. Wird vielleicht nächstes Jahr anders sein, weil die Landesgartenschau ist und wir vielleicht dann da nochmals von dieser Seite und von dieser Seite und von dieser Seite was machen. Aber tatsächlich haben wir ja auch schon jeden Abend eine große Produktion auf der Bühne und am Samstag und Sonntag Doppelvorstellungen. Ich denke, das Ensemble ist ausgelastet mit 68 Vorstellungen genug und man kann dann nicht noch von irgendwelchen Leuten dann erwarten, dass die dann noch irgendeine Lesung oder irgendwie was anderes machen. Da muss ich mich auch mal ein bisschen schützend vor das Ensemble stellen und sagen, okay, das ist jetzt auch mal Oberkante, Unterlippe und da haben wir jetzt mal genug am Programm. Dass natürlich eine große Sehnsucht da ist, kulturelle Veranstaltungen zu machen, das kann ich gut verstehen, aber es gibt ja auch hier in der Gegend immer mehr kulturelles Programm, das jetzt nicht von den Domfestspielen ausgeht und ich verstehe auch mich als Impulsgeber, dass das natürlich gefördert wird und dass auch andere, nicht nur die ganze Sommer Domfestspiele, auch musikalische Angebote hier sind. Also es gibt die große Zusammenarbeit natürlich mit der Stiftskirche, mit den Musikern, also da wird klassische Musik gemacht, Orgelfestivals finden statt. Natürlich versuchen wir zu gucken, was ist überhaupt möglich nach so einer Pandemie und wo können wir uns tatsächlich konsolidieren. Und das bedeutet, wenn wir 68 Vorstellungen machen dieses Jahr, konzentrieren wir uns auf diese Bühne, die vor diesem Dom steht. Nicht nur finanziell, sondern auch kräftetechnisch für unser Ensemble, das natürlich immer in zwei Stücken ist. Wir spielen schon 2 Wochen länger. Das haben wir so eingerichtet, weil eigentlich Landesgartenschau angedacht ist. Und durch das proben wir 1 Woche weniger und spielen 1 Woche länger. Und wir müssen gucken, ob wir das nächstes Jahr auch so machen können. Weil wir natürlich auch hier dem Publikum der Landesgartenschau zeigen wollen, okay, die Domfestspiele sind das Abendprogramm der Landesgartenschau. Und das ist eigentlich sehr gut, weil so viele Menschen hierher kommen werden, dass die ein kulturelles Programm am Abend auch haben.
Aber 2 Wochen länger ist doch schon mal eine schöne Aussicht.
Also die Woche länger ist eine schöne Aussicht. Die Woche weniger Probenzeit, die dabei wegfällt, ist schlimm. Und ich wünsche mir, dass wir 2024, wenn ich schon so weit denke, ob ich dann Intendant bin oder jemand anders und so, aber dass 2024, dass man dann schon denkt, dass wir dann wieder zu einem normalen Rhythmus in den Probenabläufen und zum Zeigen auch kommen. Weil wir müssen ein bisschen aufpassen im Kulturbereich, dass wir nicht, nachdem wir jetzt 2 Jahre lang nichts machen durften praktisch, einfach jetzt losstürmen und uns verausgaben. Wir müssen gucken, dass wir das, was wir vermögen, auch uns bewusst ist, wie viel können wir. Das ist nicht Arbeit, wo wir am Morgen hinkommen und wir setzen uns hin und haben keinen Bock. Wir sind mit einer großen Lust gesegnet, das zu tun. Und diese Lust verleitet aber auch dazu, zu viel zu tun. Und dann ist niemandem geholfen, weil dann können wir nicht unsere gesamte Kraft abrufen. Deshalb müssen wir genau, gerade ich als Intendant, haushalten.
Das muss dein Ensemble auch pflegen.
Das muss man auf jeden Fall, das muss man auch pflegen und bei Laune halten und so. Und ich bin überzeugt, dieses Jahr ist ein sehr, sehr tolles Ensemble. Und ich glaube, dass wir dürfen, das sage ich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es nochmal spezieller, weil es so wahnsinnig divers ist. Es ist sehr unterschiedlich. Das gibt eine große Kraft, eine große unterschiedliche Kraft, weil auf der Bühne stärker die Gesellschaft abgebildet ist.
Achim, auch gutes Gelingen. Toi, toi, toi.
Herzlichen Dank.
Langjährige Festspielgäste hatten sich für den Theatersommer die dramatische Fassung von Umberto Ecos Roman Der Name der Rose gewünscht, die sich an einen bewegenden Theaterabend erinnern, den sie vor gut 20 Jahren auf der Dombühne erlebt haben. In diesem Sommer geht Regisseur Marco Luca Castelli auf Spurensuche mit dem hochdramatischen Stoff. Er berichtet auch von seinen anfänglichen Vorbehalten, diese mittelalterliche Detektivgeschichte zu inszenieren und was ihn jetzt daran fasziniert und berührt.
Marco Luca, der Name der Rose ist ja ein gewaltiger Stoff. Erzählt eine abenteuerliche Geschichte aus dem Mittelalter. Was hat dich an dem Stoff angesprochen, als du das Angebot kriegtest, den zu inszenieren?
Oft ist es der Widerstand, der mich animiert, in Bewegung zu kommen. Ich wollte ihn nicht. Er wollte mich. Aber das ist eine Erfahrung, die ich nach jetzt doch so vielen Jahren auch in meinem Leben und vor allem im Zusammenhang mit meinem Beruf als Schauspieler, als Regisseur oft gemacht habe, machen musste, durfte, dass der Stoff mich findet und nicht ich den Stoff. Das habe ich oft erlebt. Jetzt in diesem konkreten Fall ging es so rum, dass der wunderbare Intendant, den ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze, mich angefragt hat für die Schauspielregie, nachdem ich 3 Jahre hier gespielt habe. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, mir diese gewaltige Aufgabe, diesen gewaltigen Stoff zuzumuten.
Ja, und was passierte, als Joachim Lenz verkündet hat, der Name der Rose?
Ich dachte, nein, bitte nicht. Ich war alles Mögliche, nur nicht angefixt und angespornt oder inspiriert. Ich hätte Kleist geliebt, ich hätte Shakespeare geliebt, ich hätte sogar Molière geliebt. Klassische Stoffe unbedingt, nur nicht dieses olle Mittelalter-Spektakel in dieser blöden Mittelalter-Kutten-Kordeltonsur-Ästhetik.
Wie hat dich das Stück gekriegt?
Ich muss zugeben, ich kannte den Roman nicht. Er hat mir dann die Verlagsfassung geschickt, damit ich mir überhaupt mal so ein Bild machen kann. Theatralisch, dramaturgisch schon mal aufgedröselt wurde als mögliche Form und Fassung. Ich bin dann in die Graubündner Kantonsbibliothek gegangen und habe mir die DVD geholt. Ich wusste, ich kann jetzt nicht auf die Schnelle den Roman lesen. Ich habe mich durch die Fassung gewühlt, konnte mich an den Film aber sehr gut erinnern. Den hatte ich schon 2-3 Mal gesehen. Ich konnte mich an diesen unwiderstehlichen, charmanten Grand Seigneur Sir Sean Connery natürlich erinnern, aber auch an die paar tollen deutschen Schauspieler. Dann habe ich mir einfach gesagt, so, komm, als einen der ersten Schritte, du holst dir diesen Film und schaust ihn dir einfach an. Dann habe ich mich schon wieder angefangen zu verlieben in diese verrückten Typen, die da so rumlaufen. Also dieser Bibliothekar, Malachias von Hildesheim, sein Adlatus, Berenger von Arundel, beides deutsche Schauspieler. Auch an diesen verrückten Helmut Qualtinger, der den Verwalter, den Zellerer, den Remigius von Varagine spielt.
Ein Brocken.
Ein Brocken. Wie das Buch, so der Schauspieler, der den Remigius gespielt hat. Ein Brocken. So habe ich mich peu à peu angenähert. Dann habe ich immer wieder Telefonate gehabt mit Achim. Und ich habe ihn von diesem Widerstand, von dem ich gesprochen habe, oder das vorhin erwähnt habe, ich habe ihm davon erzählt. Und dann hat er gesagt, ich glaube, du brauchst ein sehr, sehr langes Telefonat mit Sandra Becker, weil ich habe klar gesagt, wenn ich mit einer Ausstatterin arbeite, dann muss es jemand sein, den ich so schätze und dem ich so vertraue, von dem ich weiß, jetzt wie Sandra Becker, die kennt diese Geheimnisse dieser Bühne. Ich finde sie eine großartige Ausstatterin, Szenografin und Kostümbildnerin. Und dann habe ich auch ein sehr langes Telefonat mit Jennifer Traum, einer von mir sehr hochgeschätzten Dramaturgin, geführt, dem Widerstand zu trotzen. Das war ja schon der Prozess. Ich habe Achim auch nochmal klar gesagt, ich habe keine Lust auf Mittelalter, das sowieso nur Pseudo-Mittelalter sein kann. Weil was wissen wir vom Mittelalter? Dann hat mir Achim Lenz den befreienden, entscheidenden Satz untergejubelt. Die Zuschauer hier, die erwarten kein Mittelalter-Spektakel. Die erwarten ein Theaterspektakel. Dann habe ich ihm gesagt, das werde ich dir liefern. Wohl wissend, dass dann Ferdinand von Seebach die Musik machen wird. Das ist für mich ein Riesenglück, mit diesem Mann eine musikalische Vision von diesem Stoff zu entwickeln. Und dann habe ich gesagt, und ich möchte gerne mindestens die Besetzung des William von Baskerville mitentscheiden. Du kannst noch so tolle, verrückte Mönche, Jorge von Burgos, Severin von St. Emmeram.
Diesen schrecklichen Beichtvater.
Genau, du musst einen überragenden Schauspieler haben, der diesen William von Baskerville spielen kann, weil er dessen Tiefgründigkeit ausloten kann, dessen Offenherzigkeit, dessen Wachheit, dessen Vielschichtigkeit einfach spielen kann, indem er auf der Bühne steht und das macht, was er eben macht.
Er fragt.
Er fragt. Und er liest. Es ist letztlich auch ein Buch, der Name der Rose, über Bücher. Es ist ein Buch, wie man Bücher liest oder lesen könnte oder Bücher lesen könnte und deuten könnte und welche Fragen sich da ergeben.
Es gibt ja diesen schönen Satz in dem Stück, die Welt spricht zu uns wie ein großes Buch.
Ja.
Und wenn man an Literatur denkt, in jedweder Form, bis hin zum Theater, das ist ja Verdichtung von Welterfahrung.
Ganz genau.
Jemand, der schreibt, vornimmt, um darüber mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Und die tiefste, stärkste, vielschichtigste Bündelung dieser Verdichtung, die hat als Figur natürlich William von Baskerville. Wusste ich, da brauche ich einen Mitstreiter, da brauche ich einen Mitkämpfer, da brauche ich jemanden, mit dem ich diese Vertrauensebene entwickeln kann und zulassen kann, um diesen Weg zu gehen. Und das war Stefan Schießleder, den ich vorgeschlagen habe.
Der oder keiner?
Ja, und ich habe seine Entwicklung über all die Jahre immer mitbekommen, weil wir immer wieder mal Strecken des Weges gemeinsam gegangen sind als Freunde und wir konnten beide unsere Entwicklung hin zu einem William von Baskerville des Lebens des 21. Jahrhunderts beobachten und teilhaben. Diese Bande ist immer geblieben und so wusste ich, er ist der Schauspieler, der Mann.
Mit dem du quasi auf Forschungsreise jetzt,
ja,
jetzt
gehst. Genau. Aber in dem Sinne ist er natürlich wie eine Art Co-Regisseur für mich. Es ist eine Annäherung und eine Geschichte quasi des Widerstands durchbrechens und des sich Befreiens und auch der Emanzipation gegenüber dieser Größe des Stoffes. Ich werde meine eigene Rose erzählen.
Da geht es aber auch um das Element des Erzählens.
Ja.
Das Ensemble mit dir von der Spitze erzählt dem Publikum eine Geschichte,
ja,
in der es um Wahrheit geht, um die Wahrheit, die in Büchern.
Wir möchten eine Allianz bilden mit dem Publikum. Wir stellen uns zur Verfügung, zur Disposition, wie ich gerne sage. Aber wir erzählen und das Publikum muss die Bereitschaft haben, im besten Falle
zuzuhören,
es sich erzählen zu lassen und durch das Zuhören und Sehen und Wahrnehmen und Erspüren dann selber lesen. Also dann können sie dann schon ihre eigene Lesart ja dann machen, weil es ist ja ein Buch über das Lesen auch oder ein Stoff. Das fände ich schön. Jeder soll das sehen dürfen, was er will.
Auf der anderen Seite hat natürlich dieses Stück jede Menge Spuren, will ich es mal nennen, die man so verfolgen kann.
Ja.
Also was diese päpstliche Obrigkeit angeht, ja, letztendlich geht es wie so oft auch immer um Macht. Und dann geht es um eine vermeintlich sakrale Ordnung, der man bitteschön auf Knien rutschen zu folgen hat. Und es geht beileibe, auch wenn wir uns in einem Kloster mit einer großartigen Bibliothek befinden, um den Aspekt, wie viel Macht mit Wissen verknüpft ist. Und zwar Wissen, um es für sich zu behalten, nicht um es weiterzugeben.
Ja.
Das ist ja auch ein Aspekt, der in diesem Stück immer wieder ganz laut aufbrüllt.
Das ist für mich in meiner Lesart eine der Hauptaspekt. Ich habe, je näher ich mich meiner Inszenierungskonzeption, meiner Gewichtung für meine Inszenierung angenähert habe, unabdingbar mehr über eine Figur wie Wladimir Putin nachdenken müssen. Und gerade diesen jetzigen Krieg in der Ukraine. Und es ist die Absurdität, wie ein Einzelner so gewichtige Entscheidungen treffen kann, autokratisch, diktatorisch, der so viel Schaden, so viel Unheil, so viel Leid, so viel Schrecken, so viel Zerstörung, so viel innere Verwüstung für so viele Menschen mit sich bringt. Das ist in diesem Stoff, der Name der Rose, auch drin.
Oh, natürlich. Und die, ja, entsprechenden Kandidaten.
Und da will ich meine Gewichtung für mich vor allem legen. Ich finde ja auch, ich komme eher nicht so vom Show-Theater so, aber es soll ja auch unterhaltsam sein. Es soll auch Lust machen. Ich will nicht nur diese Schwere und diese Verwüstung erzählen. Es wird darauf hinzielen, weil es endet in einer Verwüstung, in einer Katastrophe, in einem Inferno. Es endet sehr unversöhnlich. Es ist ein sehr, sehr, sehr unversöhnliches Buch oder Stück auch. Und
das Wissen verbrennt. Der, ja, Geist des Wissens verbrennt.
Ja. Ja,
also nicht das Materielle so.
Das wird der große Bruch dann letztlich für diese großartige Figur William von Baskerville sein wird. Er wird daran zugrunde gehen und wir können uns an ihm spiegeln. Wie die Bibliothek und dieses Wissen verbrennt und zerstört wird, wird auch diese Figur letztlich zerstört. Die Leute, die einfach sagen, ja, toll, Domfer-Spiele, Name der Rose ist toll, war doch damals schon toll. die haben versucht, so einen halbwegs offenen, halbwegs versöhnlichen Schluss zumindest anzudeuten für die, die das unbedingt brauchen. Aber es endet unversöhnlich, es endet in innerer menschlicher Verwüstung. Und da kann ich leider das Publikum nicht schonen.
Auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir mit Regisseur Marco Luca Castelli die Gedanken- und Gefühlswelt in dem hochdramatischen Schauspiel Der Name der Rose.
Diese, ich sag mal, intrigante Mumie von Beichtvater, die ja letztendlich das Ganze angezettelt hat.
Das ist Wladimir Putin.
Der empört sich ja besonders über das Lachen, über die Freude, über den Genuss. Und das wird ja auch angesprochen, das Lachen vertreibt die Angst.
Ja.
Das Lachen hat was Befreiendes.
Ja.
Befreiendes auch im Sinne von Hierarchien, Obrigkeiten, Ängsten und so.
Es ist ein Heilmittel. Da kulminieren die ganzen Fäden ja zusammen. Es geht letztlich um dieses Buch, um dieses verbotene Buch. Das zweite Buch der Poetik von Aristoteles, wo die Komödie verhandelt wird, das Lachen. Und das will dieser Mann, Jorge von Burgos, verhindern, dass dieses, weil er weiß, dieses Buch, in diese Medizin, dieses Heilmittel, die Menschheit erreicht, dass das Lachen die stärkste, größte Kraft im menschlichen Universum ist, dann verlieren sie die Macht. Du hast vorhin von Macht gesprochen. Wer lacht, hat keine Angst mehr. Oder er kann der Angst trotzen. Er kann sie überwinden. Er kann Widerstand leisten, der Angst. Und wer keine Angst mehr hat, hat keine Gottesfurcht mehr. Und wer keine Gottesfurcht mehr hat, der lässt sich nicht...
Nicht kasernieren, nicht vereinnahmen, mit geduckten Schultern sich durchs Leben zu quälen. Das heißt ja sogar, der Lachende fürchtet sich nicht vor dem Tod, solange er lacht.
Ganz genau.
Eigentlich eine dem Leben zugeneigte Haltung.
Ja, nur ganz kurz, weil ich vorhin nur so en passant kurz den Begriff Unterhaltung habe fallen lassen. Ich will jetzt mit dem Begriff Unversöhnlichkeit ja niemanden abschrecken. Es ist letztlich einfach auch ein toller Krimi. Es ist ein toller, spannender Kriminalroman, anhand dessen aber die unglaublichsten Fragen gestellt werden, die unglaublichsten menschlichen Reflexionen und Beweggründe des menschlichen Seins untersucht werden.
Wo jeder dieser Mönche
so
sein Päckchen schultert.
Aber es ist auch eben doch einfach ein Krimi, ein sehr, sehr guter Tatort. Da passieren Morde, ganz schreckliche Morde, und man bemerkt peu à peu, dieses Morden, diese Todesfälle haben ein System. Und der sehr geneigte Zuschauer oder die Zuschauerin oder der Leser unserer Interpretation wird merken, da muss es also jemanden geben, der eine große Vernichtungsmaschinerie angeworfen hat, die immer mehr auf Betriebstemperatur, wie so Brennstäbe in einem Atomkraftwerk, so hochgefahren werden. Das ist natürlich die Apokalypse, die Offenbarung nach Johannes.
Die wird ja auch zitiert.
Die wird zitiert und... Von einem der Gruselväter, und dann wird das auch... umgesetzt. Ist die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse in der Bibel, ein spannender Stoff, um es zu lesen? Aber wenn das dann auf einmal jemand inszeniert, umsetzt, dann wird es gespenstisch. Aber auch spannend. Und das wird von dieser Figur inszeniert. Das wird dann wie ein Drehbuch quasi umgesetzt. Wir inszenieren eigentlich ein Irrenhaus. Und Irrenhaus ist immer schrecklich, aber es hat theatralisches Potenzial. Und das ist dann auch toll zu inszenieren. Also ich muss sagen, es macht auch irrsinnig Spaß einfach. Wir sind jetzt in der fünften Probenwoche und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie so nur dieses Gewicht dieses Stoffes spüren oder Tragik, sondern wir lachen viel, als hätten wir alle dieses verbotene Buch gelesen über das Lachen.
Wahre Liebe sucht das Wohl im geliebten Wesen.
Da muss ich dich und unsere potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauer leider enttäuschen. Dieser schöne Satz hatte es in unsere Fassung geschafft, hineingeschafft, aber der Satz hat es auch wieder herausgeschafft. Aber wir behalten ihn in unserem Herzen.
Ist ja auch eine Vision von William. Dieser Satz wird ja in einem Stück dem Erdboden gleich gemacht.
Ja.
Ich habe neulich so einen schönen Satz gefunden. Wir sind alle nur Engel mit einem Flügel. Wir können nur fliegen, wenn wir uns umarmen. Und das ist ja in dem Stück auch, da ist ja jeder für sich. Da scheitert ja auch jede Umarmung letztendlich, damit man endlich sich gegenseitig beflügelt und abhebt, raus aus diesem Zwang.
Ja, wir werden diese Perfektion dieser Umarmung, diese menschliche Perfektion, so wollte ich sagen, wir werden sie einmal kurz sehen und erleben dürfen. Das ist das Mädchen, das ist womöglich die Rose. es wird diese Vision oder dieses Bild geben, wie es funktionieren könnte. Und das ist die Begegnung von Anson von Melk mit diesem armen Bettlermädchen, das sich wegen schrecklicher Armut, wegen Hunger auch prostituieren muss, ihren Körper verkauft in dieser lüsternen Schlangengrube da, in dieser Abtei. Fleisch gegen Fleisch. Sie verkauft sich, um Essen zu bekommen. Schlachtabfälle, Reste einfach. Und in einem dieser nächtlichen Streifzüge begegnet sie Anson von Melk. Und Anson von Melk macht seinerseits eine unglaubliche Erfahrung, Erlebnis. Und dieses sehr schöne Zitat, die Perfektion des Fliegenkönnens, des Abhebenkönnens durch eine Umarmung, diese Verschmelzung passieren kann. Wir werden das sehen. Nur die Umarmung und die Begegnung und die Innigkeit und das zueinander Ja sagen auf Augenhöhe ist ein flüchtiger Moment. Er vergeht wieder. Deswegen sagen vielleicht auch viele, die Rose, was ist denn die Rose da? Da gibt es ja keinen Rosengarten. Immer wo Rose draufsteht, ist letztlich Zerstörung, Krieg, Sterben. Die Rose ist vergänglich. Die Rose von einst steht nur noch als Name. Uns bleiben nur nackte Namen. Mehr ist es nicht mit der Bewandtnis des Titels. Die Rose ist so eine große Symbolik, wo jeder Mensch was anderes darin sieht und liest. Das ist auch in Ordnung so. Und wir werden halt dieses Unglück dann letztlich sichtbar machen müssen. Aber wir werden das Glück kurz erleben, wo zwei, ich sag jetzt, Menschen sich finden und zueinander Ja sagen und gemeinsam einen fliegenden Engel bilden, im Sinne dieses Zitats, was du vorhin gelesen hast. Aber er ist flüchtig und vergeht. Von der Struktur her des Romans wissen wir ja, es ist letztlich wie eine Chronik des alten Anson von Melk, der das quasi diese Chronik der laufenden Ereignisse, diese 7 Tage und 7 Nächte in dieser Abtei beschreibt. Aber der Grund, warum er das schreibt, sind nicht diese schrecklichen Ereignisse. Die Welt, das Leben ist voller schrecklicher Ereignisse. Das weiß auch der alte Anson. Was er nicht vergessen hat, was er nicht verarbeiten konnte, was ihm auf der Seele bleibt, ist diese Begegnung, dieses sich lieben mit diesem Mädchen. Und für mich einer der berührendsten Momente in meiner Inszenierung wird sein, wenn wir diese Begegnung dieses Mädchens mit Anson sehen, diese Liebesnacht sehen und was es mit Anson macht und wie Anson dafür eine Sprache findet, um das zu benennen, was ihm geschehen ist. Und dann beichtet er es seinem Meister und wie William von Baskerville ihm zuhört und ihm sagt, es ist alles gut. Geh mit Gott, es ist alles gut. Man soll es nicht unbedingt erzwingen als Mönch quasi. Es geht ja natürlich auch um dieses blöde Zölibat, aber das ist für mich einer der berührendsten Momente. Es hat so eine väterliche Liebe. Dann hat nur noch Zerstörung. Und ich hoffe, dass wir das sichtbar machen können. Das ist so wunderschön und ich hoffe, dass das ein Moment sein wird, wo ich die Herzen auch unseres Publikums rühren kann und wo man sehen kann, das müsste es eigentlich sein. Aber nein, wir zerstören die Welt. Wenn ich so viel Schrecken und Unversöhnlichkeit inszenieren muss, muss es aber einmal zumindest die Gegenvision sinnlich wahrnehmbar gemacht werden.
Das schließt ja dann doch, auch wenn es in der Katastrophe endet, an dieses Motiv an, lerne die Zeichen zu lesen, mit denen die Welt so uns spricht.
Ja.
Vielleicht müssen wir dafür 5000 Seiten wälzen, ja. Für diesen einen Satz, für dieses eine Bild, für dieses eine Glücksmoment. Ja. Aber das sollte es uns wert sein.
Ja, ich finde auch.
Das war eine Stunde ein Thema, heute zum Programm der Gandersheimer Domfestspiele. Im Gespräch mit Intendant Achim Lenz und Regisseur Marco Luca Castelli. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger.